Hallo, ich bin Katrin Hasselbeck. Schön, dass Sie dabei sind. Erinnerungskultur. Derzeit haben wir ein Gedenkstättenkonzept, in dem wird das Erinnern an die Nazi-Verbrechen und an die DDR-Zeit staatlich verantwortet. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die will das erweitern, und zwar um die Felder Kolonialismus, Einwanderungsgeschichte und Demokratiegeschichte. Doch dagegen wehren sich die Gedenkstätten unter anderem, weil dadurch die Verbrechen des Holocaust relativiert würden.
Ich frage mich, ob man alles in dieses Konzept hineinrühren kann. Darin liegt für mich dann tatsächlich eine Relativierung. Dann droht eine große Soße von Opfern und Gewalt, an die wir uns alle erinnern müssen.
Das sagt Jörg Skribeleit, Historiker und Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Ein anderer Historiker verteidigt die Pläne der Kulturstaatsministerin, der Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer.
Es ist längst überfällig, dass man die Verbrechen des deutschen Kolonialismus mit aufnimmt. Es ist wichtig, dass man die anerkennt, weil das auch ein Ursprung ist eben für Probleme des Rassismus, des völkischen Denkens, die ja auch die weitere Geschichte prägen.
Beide Historiker kommen jetzt in dieser Stunde zu Wort, hier auf Bayern 2.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Und das hier ist Musik aus Frankreich vom Duo, das sich als Hommage an Madonna und Hollywood Holidays nennt. Der Titel heißt Les Insatisfaits, die Unzufriedenen.
Les Insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout tout de suite, nous sommes les laissés bien trop vite, nous sommes les vacances ratées. Nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin. Les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés, si tu le veux, mort-nés, si tu le peux, mort-nés, si t'es d'accord, nous sommes mort-nés, les Instagrammés, nous sommes les instantanés, nous sommes les sacs monogrammés.
Holidays aus Frankreich auf Bayern 2 mit Les Insatisfaits. Die Unzufriedenen, ja, unzufrieden, waren auch die Vertreter und Vertreterinnen der deutschen NS-Gedenkstätten. Wobei das noch milde ausgedrückt ist. Worum geht's? Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Anfang Februar ein Rahmenkonzept Erinnerungskultur veröffentlicht. Darin entwirft sie mit ihrem Team Vorhaben, um mit staatlichen Gedenkstätten nicht nur an die NS-Verbrechen und das SED-Regime zu erinnern, wie bisher. Zum Beispiel entwirft sie ein Haus der Einwanderungsgesellschaft in Köln oder ein Dokumentationszentrum für die Opfer des NSU. Einen Erinnerungsort, der über die deutsche und europäische Kolonialherrschaft aufklärt. Oder auch den Ausbau der Frankfurter Paulskirche zu einer Gedenkstätte für Demokratiegeschichte. Dieser Entwurf ist aber kurz nach seiner Veröffentlichung wieder von der Website verschwunden. Denn das Papier hat harsche Kritik hervorgerufen. Hadi Funk fasst das für uns zusammen.
Es komme ihm vor wie eine misslungene Seminararbeit, die alles vermanscht, was mit Erinnerung zu tun habe, sagt der Historiker Norbert Frey zu Claudia Roths Rahmenkonzept Erinnerungskultur. Verbände und Arbeitsgemeinschaften von Gedenkstätten zum Nationalsozialismus und der SED-Diktatur sprechen in einer gemeinsamen Stellungnahme davon, dass die Mängel so gravierend seien, dass der vorliegende Entwurf nicht weiterverfolgt werden sollte. Was war passiert, dass es eine derart scharfe Kritik gibt? Dafür müssen wir etwas zurückspulen, mindestens in das Jahr 1993. Denn so spät erst, knapp 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, beschloss der Bundestag, sich an der Finanzierung von Gedenkstätten zum Nationalsozialismus und zur DDR zu beteiligen. Bis dahin hatten hauptsächlich Überlebende des NS-Terrors und weitere zivilgesellschaftliche Akteure dafür Sorge getragen, dass Gedenkorte wie etwa die KZ-Gedenkstätte Dachau überhaupt erhalten blieben und ein Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten stattfand. Von den Kommunen gab es nur in Ausnahmefällen Geld und auch die Länder beteiligten sich nur sporadisch an der Finanzierung. Die Gedenkstättenkonzeption des Bundes von 1993 sollte die gesamte Finanzierung auf neue Füße stellen. Sie regelte erstmals, dass sich der Bund an der Finanzierung von Gedenkstätten der NS-Verbrechen sowie der DDR-Diktatur beteiligt. Diese Gedenkstättenkonzeption wurde 1999 und 2008 überarbeitet und sollte nun, darauf hat sich die Ampelregierung geeinigt, erneut aktualisiert werden. Das Neue dabei: In ihrem Entwurf zum Rahmenkonzept Erinnerungskultur nimmt Claudia Roth neben dem Nationalsozialismus und der DDR drei weitere Themenkomplexe in den Blick: den Kolonialismus, die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft und die Geschichte der Demokratie. Dafür hagelte es Kritik, vor allem von Vertretern der Gedenkstätten. Der Vorwurf: Durch die Aufnahme weiterer Themenfelder würden die NS-Verbrechen relativiert und das DDR-Unrecht bagatellisiert.
Gerade das Besondere, die Einzigartigkeit der Verbrechen an Orten wie Dachau, wie Flossenbürg, wie Auschwitz sind mit den deutschen Kolonialverbrechen, die eine andere Vor- und Nachgeschichte haben, schwerlich zu vergleichen. Noch dazu die Verbrechen, die aus der Mitte der Gesellschaft oder aus den Rändern der Gesellschaft hervorgeht, wie rechter Terror. Linker Terror wird in dem Papier gar nicht erwähnt.
Sagt etwa Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz. Die Einzigartigkeit der Shoah ist in Deutschland Konsens und das moralische Fundament der Bundesrepublik. Die Absicht der Nazis, ausnahmslos alle Juden innerhalb ihres Machtbereichs und der Idee nach sogar alle Juden weltweit zu ermorden, hebt die Shoah von anderen Genoziden ab. Auch die industrielle Art der Vernichtung ist beispiellos. Doch diese Einzigartigkeit wird immer häufiger angezweifelt und die NS-Verbrechen werden mit anderen Völkermorden und Kolonialverbrechen auf eine Stufe gestellt. So schreibt etwa der australische Historiker Anthony Dirk Moses, dass der Holocaust Teil vieler Geschichten sei. Des Antisemitismus, der massenhaften Versklavung, von Aufständen in den Kolonien und von Vertreibungen. Es stellt sich die Frage, wie kann Deutschland an den Kolonialismus oder die Einwanderungsgesellschaft erinnern, ohne die NS-Verbrechen zu verharmlosen? Denn das halten Fürsprecher von Roths Papier für längst überfällig, wie etwa Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Uni Hamburg.
Wir brauchen Gedenkorte und Lernorte an den Kolonialismus. Wir brauchen Gedenk- und Lernorte an die Realität der Einwanderungsgesellschaft und der Migrationsgesellschaft. Schwarze Deutsche, türkische Deutsche etc. etc. Eigene Gedenkorte, die sichtbar verankert sind, dass die in Deutschland dazugehören und auch immer schon hier waren.
Kann es gelingen, das Engagement des Bundes im Bereich Erinnerungskultur auszuweiten, ohne die erinnerungspolitischen Akteure gegeneinander auszuspielen? Schließlich spielen nicht zuletzt finanzielle Aspekte eine Rolle. Die bisherigen Gedenkstätten stehen vor neuen Herausforderungen, bräuchten eigentlich mehr Geld. Geld für digitale Angebote, für neue Vermittlungswege für die Zeit nach den Zeitzeugen. Doch bisher ist unklar, in welchem Ausmaß der Bund mehr Geld in die Hand nehmen will und wie viel davon in Zukunft eine KZ-Gedenkstätte oder vielleicht auch ein Haus der Einwanderungsgesellschaft bekommen soll.
Hadi Funk über die Streitlage zum Gedenkstättenkonzept und einer möglichen Erweiterung. Und auch wir reden gleich darüber hier auf Bayern 2. Mit zwei Historikern, wir haben sie gerade schon im Beitrag gehört, die den Entwurf unterschiedlich bewerten. Doch erstmal erinnern uns Tokotronic daran, dass wir bei allem Streit im selben Boot sitzen. Hoffnung.
Ist ein Lied, das uns verbindet und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück. Lyrics and Music gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion. In jedem Klang, in jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang. Hier ist ein Lied, das uns verbindet, und es fliegt durchs Treppenhaus. Ich hab den Boden schwarz gestrichen. Wie komm ich aus der Ecke raus? Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung, Transformation. Aus jedem Klang, aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Und wenn ich dann schweigen müsste bei der Gefahr, die mich umgibt, und wenn ich dann schweigen müsste, dann hätte ich umsonst gelebt.
Hoffnung von Tokotronic auf Bayern 2 am Donnerstag.
Bayern 2 am Nachmittag mit Katrin Hasselbeck.
Wir sprechen heute im Kulturleben auf Bayern 2 über die deutsche Erinnerungskultur und welche Pläne die Bundesregierung dazu hat. Denn das bisherige Gedenkstättenkonzept, das soll nach 16 Jahren überarbeitet werden. Und wenn es nach der Kulturstaatsministerin Claudia Roth geht, dann wird es um neue Themen erweitert. Ich bin jetzt mit zwei Historikern verbunden. Zum einen mit Jörg Skribeleit. Er ist der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Und gerade in Sachsenhausen, also auch an einer KZ-Gedenkstätte, zur Stiftungsratssitzung. Ich grüße Sie, Herr Skribeleit.
Hallo, grüß Sie aus Oranienburg, Sachsenhausen.
Und in Hamburg, da ist der Afrika-Wissenschaftler mit uns verbunden, Jürgen Zimmerer. Grüß Sie auch, Herr Zimmerer.
Ja, hallo.
Herr Skribeleit, wie wir gehört haben, will Claudia Roth neben der Erinnerung an die NS-Verbrechen und an die DDR-Diktatur drei neue Säulen als Felder der bundesdeutschen Erinnerungskultur aufnehmen. Zum einen den Kolonialismus, dann die Einwanderungsgesellschaft und die Demokratiegeschichte. Sie haben diesen Entwurf als, ich zitiere Sie, Versammlung frommer Wünsche bezeichnet und machen der Kulturstaatsministerin den Vorwurf, damit die nationalsozialistischen Verbrechen zu relativieren. Worin genau besteht denn diese Relativierung, Herr Skribeleit?
Also es droht tatsächlich in gewisse Ungleichgewichtigkeiten abzukippen. Und das merkt man, solche Papiere bemessen sich nicht nur an formalen Dingen, aber man merkt, dass das Kapitel zum Nationalsozialismus 3,5 Seiten umfasst. Das kurze Kapitel zu DDR-Geschichte und vor allem zu verbrecherischer Geschichte des SED-Staats 2,5 Seiten. Und das neue Thema Kolonialismus 4. Und wenn man tiefer reingeht, ist der formale Rahmen, dann merkt man, dass das NS-Kapitel mit allen notwendigen Begrifflichkeiten pflichtschuldig nichts falsch machen wollend abhandelt, den Kern tatsächlich der Beschäftigung mit SED-Unrecht nicht trifft. Von Diktatur ist da überhaupt nicht mehr die Rede. Und doch sehr dezidiert und fundiert sich mit der Verantwortung der Bundesrepublik bezüglich der Kolonialverbrechen des Deutschen Reiches befasst, der sehr elaboriert und auch im Umfang am größten daherkommt.
Ich hole jetzt mal den Herrn Zimmerer dazu, denn Herr Zimmerer, Sie haben ja diesen Entwurf des Rahmenkonzepts Erinnerungskultur von Claudia Roth als großen Wurf verteidigt. Was sagen Sie jetzt zu den Kritikpunkten von Herrn Skribeleit?
Naja, also dass das Papier besser hätte vorbereitet werden sollen und müssen, da glaube ich, sind wir uns einig. Also dass man da dran arbeiten kann, ja. Aber dass quasi das Papier vor Erscheinen schon samt und sonders verdammt wurde, man könne das in die Tonne treten, das sei eine schlechte Seminararbeit etc., wird ja doch dem Versuch, die Erinnerungskultur eben auch auf eine neue Ebene zu stellen, nicht gerecht. Dass jetzt gesagt wird, 3,5 Seiten über den NS und 2 über die DDR und 4 über Kolonialismus. Das geht mir an der Sache vorbei, weil es ist ja so, dass etwas, was neu hinzukommt, immer genauer ausgearbeitet werden muss als die Teile, die schon existieren und die bewährt sind und die ja auch niemand in Frage stellt.
Erzählen Sie doch mal, warum ist es wichtig, dass Deutschland ergänzend zur NS-geschichtspolitischen Erinnerung und DDR auch Kolonialismus und Migrationsgeschichte bzw. Demokratiegeschichte mit aufnimmt?
Also ich glaube, es ist längst überfällig, einfach, dass man die Verbrechen des deutschen Kolonialismus mit aufnimmt, weil die in den letzten Jahren eigentlich erst ins öffentliche Bewusstsein gekommen sind, nachdem wir die jahrzehntelang verdrängt haben. Ich habe da von kolonialer Amnesie gesprochen. Und deshalb ist es wichtig, dass man die anerkennt, weil das auch ein Ursprung ist eben für Probleme des Rassismus, des völkischen Denkens etc., die ja auch die weitere Geschichte prägen. Und der zweite Bereich eben, dass die Debatte, wie sehr Kolonialismus und Verbrechen des Nationalsozialismus zusammenhängen, ja auch diskutiert wird und da zahlreiche Verbindungslinien sind, sodass man sagen kann, das fügt sich einfach sehr gut ein. Ich glaube auch, dass wir die Migrationsgesellschaft aufnehmen müssen. Zum einen, weil es auch Verbrechen verschiedener Epochen eben verbindet. Es verbindet zum Beispiel die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg und deren Geschichte genauso wie die Geschichte der sogenannten Gastarbeiter oder von flüchtenden Menschen. Und wir haben eben auch Gewalt gegen diese Menschen, dass man sagt, auch diese Opfer von Halle oder Hanau, von Solingen, von Mölln, von Rostock-Lichtenhagen werden eben auch mit eingebunden.
Herr Skribeleit, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da jetzt widersprechen. Ich würde trotzdem noch mal zurückkommen wollen auf die Frage nach der Relativierung. Sie haben ja im Interview mit Bayern 2 bereits gesagt, dass Sie den Vorwurf tatsächlich dem Papier machen müssen, dass eine Relativierung der NS-Verbrechen stattfindet in diesem Entwurf der Erinnerungskultur.
Und ich muss tatsächlich auch widersprechend zustimmen. Es besteht, glaube ich, bei allen seriösen Wissenschaftlerinnen, Politikern, Politikerinnen und auch Aktivistinnen ein tiefes Verständnis, dass wir uns mit den deutschen Kolonialverbrechen und ihren Nachwirkungen bislang zu wenig beschäftigt haben und die selbstverständlich, was sie bereits sind, Teil von wissenschaftlicher Debatte, von bürgerschaftlich-aktivistischem Engagement sind und sie Teil der kritischen Reflexion deutscher Kultureinrichtungen sind. Ich erinnere an das Humboldt-Forum, ich erinnere an postkoloniale Stadtrundgänge in Regensburg, ich erinnere an sehr, sehr viele Projekte. Widersprechen muss ich tatsächlich, dass die deutschen kolonialen Verbrechen selbstverständlich eine Vorgeschichte rein chronologisch der Weimarer Republik und des nationalsozialistischen Reiches sind, dass es selbstverständlich Verknüpfungen personeller Art, ideeller, ideologischer Art gibt, dass aber die direkte Linie von Rassismus und die Verknüpfung mit einem viel länger bestehenden Antisemitismus, der im Nationalsozialismus dann in einem ganz komischen völkischen, volksgemeinschaftlichen Reinheitsideal eliminatorisch wirkt, da gibt es tatsächlich auch nicht nur erinnerungskulturelle, sondern auch wissenschaftlich fundierte Unterschiede. Und ich glaube, wir sprechen hier über eine Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Und wir müssten dann, wenn wir über Migrationsgeschichte sprechen, wenn wir über Alltagsrassismen sprechen, über rechtsextremen Terror, viel mehr Institutionen, viel mehr Akteursgruppen in den Blick nehmen und dann haben diese berechtigten Themen in einem Förderkonzept Gedenkstättenkultur vielleicht nicht den richtigen Platz.
Verstehe ich Sie richtig?
Aber wieso denn?
Bitte, Herr Zimmerer.
Wenn man jetzt NSU-Terror nimmt, kann man ja auch in Gedenkstätten dafür oder Hanau, Halle etc., kann man Gedenkstätten errichten. Und das ist ja genau der große Wurf, dass Sie sagt, wir erweitern um viele Punkte und viele Akteure. Wir nehmen andere Verbrechen zum Beispiel mit in den Blick. Deshalb ist dieses Konzept ja ein Rahmenkonzept, um das zu ermöglichen. Und dann muss man das ausdiskutieren. Und ich verstehe den Punkt mit der Relativierung eigentlich aus zwei Gründen nicht. Der Hauptgrund ist, wenn Sie das Argument haben, das relativiert die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus, dann müssten Sie eigentlich auch die Gedenkstätten für die SED-Diktatur ablehnen. Wenn das Gedenken an die SED-Diktatur die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht relativiert, warum soll der Gedenken an den Verbrechen des Kolonialismus oder an Rechtsterror den Nationalsozialismus, also die Gedenkstätten, relativieren?
Da haben Sie mir jetzt eine Frage weggenommen. Ich bin auch gespannt auf die Antwort, Herr Skripeleiter.
Ich danke Ihnen beiden vielmals für diese Vorlage und diese berechtigte Frage. Und dazu gab es und gibt es tatsächlich bis heute in diesen Aushandlungsprozessen, auch die waren höchst kontroversiell, über eine deutsche Erinnerungskultur im Prozess der deutschen Einheit. Da ist die sogenannte Faulenbach-Formel entwickelt worden, benannt nach Bernd Faulenbach, einem Historiker. Und diese Faulenbach-Formel hat den Begriff des Relativierens mit drin. Ich zitiere die und würde es gerne erweitern. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Diese Faulenbach-Formel aus den späten 90er Jahren lautet nämlich, dass in einer deutschen Erinnerungskultur, die staatlich unterstützt wird, die NS-Verbrechen nicht relativiert werden dürfen. Und durch die Erinnerung an die NS-Verbrechen das SED-Unrecht nicht bagatellisiert werden darf. Und in der Erweiterung, dass in einer sich neu formierenden und dauerhaft erneuernden Erinnerungskultur die Verantwortung und die Erinnerung an die deutschen Kolonialverbrechen nicht ignoriert oder nivelliert werden darf. Das wäre mein Vorschlag in der Ergänzung dieser Faulenbach-Formel, um es reinzunehmen.
Mir leuchtet das, wenn Sie sagen, das hat mit der Faulenbach-Formel funktioniert bisher, dann verstehe ich nicht, warum Sie jetzt diese panische Angst haben, dass wenn man das um zwei Säulen erweitert, dann plötzlich die Relativierung da ist. Also das ist mir nicht nachvollziehbar.
Ich würde da nochmal jetzt ergänzend nachfragen, Herr Skripeleit. Finden Sie denn, dass diese Themenfelder Einwanderungsgeschichte, Geschichte der Demokratie und Kolonialismus mit diesen staatlichen Mitteln, mit dieser staatlichen Verantwortung, wie es heißt, gefördert werden sollten oder nicht?
Absolut, definitiv. Aber Orte der Demokratie dafür, ich frage mich, ob man alles in dieses Konzept hineinrühren kann. Darin liegt für mich dann tatsächlich eine Relativierung. Das heißt nicht, dass die einzelnen Themen ihre eigene Dignität, Notwendigkeit und Nachhaltigkeit haben. Aber wenn man das in ein, so wie es Herr Zimmer jetzt gerade auch nochmal für sich skizziert hat, hineinreklamiert, dann droht eine große Soße von Opfern und Gewalt, an die wir uns alle erinnern müssen. Ein bunter und das produziert dann tatsächlich einen bunten Strauß an Missverständnissen oder Führerfünferler durcheinander.
Ich glaube, Herr Skripeleit, das haben wir jetzt verstanden. Herr Zimmerer, ich spüre immer noch, wie stark Sie sich einsetzen fürs Gedenken an die Kolonialzeit. Ich würde gern gleich mit Ihnen weitersprechen. Wir reden heute Nachmittag auf Bayern 2 über den Entwurf einer staatlichen Erinnerungskultur, wie ihn Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf den Weg bringen will. Mit meinen Gästen, mit den Historikern Jörg Skripeleit und Jürgen Zimmerer spreche ich gleich weiter. Dann auch über das dabei nicht unwichtige Thema Geld und darum, welchen Stellenwert eben die Einwanderungsgeschichte im Rahmen der deutschen Erinnerungskultur haben soll. Als diese Band in München gespielt hat, war das ein riesiges deutsch-türkisches Fest. Altin Gün. Altin Gün auf Bayern 2 am Donnerstagnachmittag. Eine türkisch-niederländische Band hier mit Cemalim, dem Cover eines traditionellen türkischen Songs. Und wir reden in unserem Perspektivwechsel über den Entwurf einer zeitgemäßen Erinnerungskultur, wie ihn Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf den Weg bringen will. Darüber, welcher Themen und Ereignisse von historischer Tragweite Deutschland in staatlicher Verantwortung gedenken sollte. Und dazu spreche ich mit Jörg Skribeleit, dem Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, und mit dem Afrika-Wissenschaftler Jürgen Zimmerer, Professor in Hamburg. Herr Zimmerer, es geht Claudia Roth mit den geplanten drei neuen Feldern der Erinnerungskultur ja auch darum zu berücksichtigen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass eben ein Viertel der Menschen hierzulande einen Migrationshintergrund hat. Damit auch diese Menschen sich mit dem deutschen Staat und seiner Geschichte identifizieren können, müsste eben auch die Geschichte des Kolonialismus und die Geschichte der Migration in den Fokus rücken. Warum? Führen Sie das doch nochmal aus.
Also ich glaube, es geht darum, dass sich diese Menschen mit der deutschen Erinnerungskultur identifizieren können, aber auch, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft endlich versteht, dass die deutsche Nachkriegsgeschichte eben ganz wesentlich auch eine Geschichte von Menschen, die nach 1945 gekommen sind, eigentlich war. Und dass das Wirtschaftswunder, dass diese Aufbauleistung eben auch mit diesen Menschen zu tun hat. Und in Zeiten zunehmenden Xenophobie und Rassismus und eines Rechtsdrehs auch in der politischen Rhetorik sollte das eigentlich selbstverständlich sein, dass man eben darauf hinweist. Und warum nicht in Hanau, in Halle, an den Orten der NSU-Morde eben auch darauf hinzuweisen, sowohl auf die Aufbauleistung, die diese Menschen, die Opfer wurden, erbracht haben, als auch auf die Täterschaft, die ja ideologisch zum Beispiel zum nicht geringen Teil auf eine völkische Ideologie des Nationalsozialismus zurückgeht. Man kann doch nicht so tun, als sei der Nationalsozialismus nicht mit der deutschen Geschichte vor 1933 oder 1914 verbunden und es sei er 1945 abgebrochen.
Herr Skribeleit, da hatte ich Sie verstanden, dass Sie das anders einsortieren.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein falsches Bild, das der Herr Zimmerer hat, also von den Realitäten. Es gibt in Hanau ganz viele betroffenen Angehörigeninitiativen. Unlängst war hier in Berlin unweit im Haus der Kulturen der Welt eine große, aus dem aktivistischen Spektrum entwickelte Wanderausstellung zum NSU-Tatkomplex, die sich sehr, sehr kritisch auch mit staatlicher Verantwortung und staatlichem Versagen auseinandersetzt. Wir sind in den Themen vollkommen einig und vieles passiert und es kann und muss viel mehr passieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese Dinge bewusstseinsbildend an ganz vielen Orten schon passieren. Und ich drehe das jetzt wieder zurück an KZ-Gedenkstätten. Die tägliche Beschäftigung mit Menschen mit sehr unterschiedlichen nationalen und kulturellen Hintergründen, ich muss aus dem Fenster rausschauen in meiner Einrichtung in Flossenbürg, ist vorhanden. Und diese Menschen erwarten hier aber nicht, und das ist das Trugbild, Herr Zimmerer, erwarten hier nicht ein persönliches Eingehen auf ihre türkische, kurdische oder sonst was Geschichte. Wir bringen die an diesen Orten miteinander in Kommunikation. Dann sind diese Geschichten automatisch da. Und was bei uns nicht passiert, das stört mich auch, also im Grundton des Papieres und vieler Diskussionen, dass wir von außen, also wir als KZ-Gedenkstätten, gesehen werden als moralische Ertüchtigungseinrichtungen, die sich nur mit Nazi-Geschichte und Verbrechensgeschichte beschäftigen. Das ist fern der behaupteten Nicht-Realitäten.
Ich würde jetzt mal die Debatte bei uns gerade leiten, und zwar in Richtung der finanziellen Fragen. Die letzten Zeitzeugen des NS-Terrors, die sterben aus. Gleichzeitig werden junge Menschen am ehesten durch digitale Angebote erreicht. Das heißt, es kommen neue Herausforderungen auf sie zu und auch neue Kosten auf die Gedenkstätten. Sie beide sagen, es darf nicht zu einer Konkurrenz um Finanzmittel kommen. Lesen Sie genau das aber aus dem Entwurf auch heraus, Herr Skribeleit?
Die Debatte, die wir jetzt führen, ist keine Verteilungskampfdebatte. Es geht nicht darum, aus Angst vor zu wenig Geld andere Sachen niederzukartätschen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Die Gelder, die jetzt da sind, reichen für NS-Gedenkstätten, die in der Regel ja historische Orte sind. Jetzt schon nicht. Wir müssen uns darüber verständigen, über das kulturelle Erbe dieses Landes. Und daher ist die Konkurrenzfinanzdebatte tatsächlich nur ein Subthema, das ich auch wirklich nicht bedienen will.
Sehen Sie das genauso, Herr Zimmerer? Ich meine, Sie haben selber auch gesagt, dass es nicht zum Kampf um finanzielle Zuwendung kommen darf.
Naja, also wenn ich mir den Ablauf so ansehe, quasi dieses Papier von Roth erscheint im Februar kurz, dann wird es wieder weggenommen, dann gibt es wochenlang Dauerkritik an dem Papier aus den Gedenkstätten, dann hatte ich schon den Eindruck, dass hier auch eine Angst da ist vor einem Verteilungskampf um Gelder. Deshalb habe ich ja auch vor Wochen im Spiegel gefordert, dass die Politik in der Pflicht ist, diesen Eindruck auszuräumen, indem sie ohne Wenn und Aber dem Finanzbedarf der NS-Gedenkstätten und der DDR-Gedenkstätten, die es also quasi schon gibt, garantiert. Das Aufwachsen um die weiteren drei Säulen, das meiner Meinung nach wichtig und geboten ist, darf nicht zulasten der bereits existierenden beiden Säulen gehen. Und da hat Claudia Roth oder das Haus von Claudia Roth auch einen Fehler gemacht, dass sie das nicht sofort quasi garantiert hat. Und ich habe auch gesagt, es ist völlig klar, dass die NS-Gedenkstätten aufgrund des Charakters der NS-Verbrechen nicht der Maßstab sein können. Aber man kann zum Beispiel den DDR-Komplex als Maßstab nehmen und sagen, die anderen Säulen wachsen allmählich auf diesen Finanzbedarf auf. Das kann man machen. Das ist keine Relativierung und nichts. Das ist ein politischer Wille.
Wenn ich das richtig sehe, dann können Sie, Herr Skribeleit, ja jetzt in diesem Moment, während wir das Gespräch ausstrahlen, die Frau Roth genau darauf ansprechen. Denn Sie sitzen jetzt im Moment am runden Tisch im Kanzleramt, sind eingeladen als einer der Gedenkstättenvertreter zum runden Tisch. Was erhoffen Sie sich denn jetzt von diesem Gespräch in Bezug auf dieses Rahmenkonzept Erinnerungskultur?
Also es ist ein großer Kreis, über 40 Personen aus unterschiedlichen Spektren. Es wird mehrere Runden geben. Es geht nicht darum, das BKM oder die Staatsministerin zu beschädigen. Das ist leider passiert. Herr Zimmerer hat es angedeutet. Es wird jetzt darum gehen, viel von dem Normativen, es sollte aus dem Papier rauszunehmen, vieles auf die Füße zu stellen und tatsächlich auch, erwarten wir, systematisch und strukturell zu diskutieren, was gibt es wo, was wollen wir wie fördern, was ist uns wichtig und bleiben diese drei Säulen in einem und welche Konsequenzen hat es mit Blick auf das Ganze.
Herr Zimmerer, Sie sind ja jetzt gerade nicht mit am runden Tisch. Als Befürworter dieses Entwurfs sind Sie leider nicht eingeladen. Sehen Sie denn Ihr Anliegen dennoch vertreten oder haben Sie Befürchtungen?
Na, ich kann das ja gar nicht beantworten, weil ich ja gar nicht weiß, wer eingeladen ist. Ich weiß von Menschen aus den kolonialkritischen Communities, dass die auch eher nicht dabei sind. Und ich muss sagen, das ist ja jetzt quasi nach dem Leaken und diesem fatalen Eindruck, dass die Leute, die jetzt im Moment Fördergelder bekommen, sich quasi verbünden und das im Bausch und Bogen verurteilen. Jetzt natürlich ein zweiter großer Schnitzer des BKM, dass er das jetzt nicht transparent macht. Ich hätte mir gewünscht, dass ein großer runder Tisch kommt von Kritikern, Befürwortern, von diesen verschiedenen Säulen, die sagen, wir diskutieren das jetzt offen, um an einer Lösung zu arbeiten. Und dass das nicht passiert, macht mich absolut sprachlos. Und ich glaube, das wird auch die Erinnerungskultur in Deutschland wirklich beschädigen.
Das finde ich wirklich einen ganz zentralen Punkt, wo ich Ihnen nur zustimmen kann. Also vor der Dramatik, über die wir sprechen über eine künftige Geschichtskultur dieses Landes, braucht es einen möglichst breiten, kontroversiellen Diskurs. Und genau diese Forderung würde ich und würden wir, die da eingeladen sind, auch erheben. Das wäre tatsächlich politische Souveränität, diesen Diskurs breit zu machen.
Vielen Dank Ihnen beiden. Die beiden Historiker, Jörg Skribeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, und der Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer. Herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre Perspektiven.
Ich danke Ihnen.
Ihnen ganz herzlichen Dank.
Und wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem Rahmenkonzept für die Erinnerungskultur in Deutschland.
Now you're running down the path, sowing your own seeds at last, working for your own, shaping future for your home.
Oh, how long they're playing games. Some lowly dads, they know no shame. Shame, shame. That'll be the time to roll it back. Set the rules to your own life. Open eyes to where you're rich. Use the past for future tricks. And you'll be building up the power rate, pushing back your fate. Be no more fool to let it break. You'll be moving on to no more strangulate. Go beyond the fate, fate, fate. Well, and you'll be signing off the rubbing mate you have put in place. You must sign out to radiate and to make a state. Quitting multi-fake, you'll be signing up the billion eight. Now be the time to roll it back. Set the rules to your own black. Open eyes to where you're rich. Use the past.
The Time aus dem Album Worldwide We, des in Berlin lebenden Elektromusikduos Oi. Und das war unser Perspektivwechsel heute zur Erinnerungskultur in Deutschland, über die Pläne der Kulturstaatsministerin dazu und über die Kritik daran. Unseren Perspektivwechsel, den gibt's auch als Podcast im Feed vom Bayern 2 Nachtstudio, den können Sie abonnieren.